Nichts ist unmöglich. Das sagt? Nein, dieses Motto kommt ursprünglich nicht von Toyota, sondern von Gott selbst. Guten Morgen. Aber wenn es heißt, dass für Gott nichts unmöglich ist, warum gibt es dann überhaupt Krisen im Leben von Menschen? Warum gibt es Krisen im Leben von Menschen, die ganz fest auf Gott vertrauen? Menschen, die beten, innig beten und nichts geschieht? Glaube in der Krise. Das ist mein Thema heute, das ich festmachen möchte, beispielsweise an Elisabeth. Allgemein, so heißt es, bezeichnet der Begriff Krise den Höhepunkt oder den Wendepunkt einer gefährlichen Lage oder einer gefährlichen Entwicklung. Also in diesem Advent möchte ich mit Ihnen einen Blick werfen in das Leben von Menschen, die Gott vertraut haben und trotzdem in eine Krise geraten sind. Lukas berichtet uns davon am Anfang seines Evangeliums. Zwei Dinge gibt es dabei zu beachten. Das ist das große Bild, was uns die Bibel vor Augen malt, nämlich, dass die Menschen, das ist bei Lukas ganz deutlich rauszuspüren, wenn man seinen Bericht liest, dass die Menschen gewartet haben auf den Retter, den Gott schon lange vorher angekündigt hat. Sie warten auf den Messias. Gott kommt selbst, so hat er es angekündigt. Advent heißt ja Ankunft. Und heute, wenn wir Elisabeth uns ein bisschen genauer anschauen und hören, was sie sagt, sehen, was sie erlebt, dann geht es um einen Ausschnitt aus diesem großen Bild. Aber nicht vergessen, es geht immer um das große Bild. Ich lade Sie ein, heute das Bibelwort ganz intensiv auf sich wirken zu lassen. Dafür werde ich Ihnen den Predigttext, dieses Bibelwort, abschnittweise vorlesen. Und dabei bitte ich Sie, schon während des Vorlesens dieses Berichtes, dieses Geschehen innerlich mal vor sich zu sehen. Ich werde Ihnen darauf drei Male einige Anregungen geben und nach jedem dieser drei Impulse werden wir miteinander 2 Minuten schweigen. So ungewöhnlich für eine Predigt, gebe ich zu. Lassen Sie sich mal darauf ein. In dieser Zeit des Schweigens sind Sie nämlich eingeladen, im Geschehen, dass dieses Bibelwort berichtet, in diesem Geschehen sozusagen mit dabei zu sein. Sehen Sie mal hin, wie sieht das eigentlich aus, was da berichtet wird? Hören Sie mal hin, wie klingt das? Empfinden Sie mit, wie ist die Situation? Lassen Sie die Worte der Bibel auf sich wirken. Und vielleicht entdecken Sie, dass diese Worte, dass dieser Bericht möglicherweise einiges mit Ihrem Leben zu tun haben. Eventuell sogar mit der Situation, in der Sie jetzt gerade stehen. Was kommt Ihnen aus Ihrem Leben dabei bekannt vor? Woran erinnert Sie das? Es geht nicht darum, dass Sie sich jetzt große Gedanken machen, sondern es geht darum, hinzuschauen, in Ruhe. Hören Sie hin, lassen Sie sich Zeit. Vor allem lassen Sie Gott zu sich reden. Es geht also nicht um eine gedankliche Fantasiereise oder irgend sowas, sondern es geht darum, das Bibelwort in der Stille aufzunehmen und wirken zu lassen. Jede Schweigezeit werde ich beenden, indem ich Sie bitte, mir Ihre Aufmerksamkeit wieder zuzuwenden. Ich lese aus Lukas, Kapitel 1, ab Vers 5. Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie. Sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Sie waren auch schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein, und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Er wird weder Wein noch Bier trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen, und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann, und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenen Jahren. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Das Volk wartete draußen auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er schließlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen mit der Hand und blieb auch weiterhin stumm. Hoffnungslos? Es wird gesagt, dieses Ehepaar hat keine Kinder. Kinder gelten biblisch als Segen Gottes. Landläufig, so lesen wir später auch, wurde von den Menschen damals der Umkehrschluss gezogen, dass Kinderlosigkeit einen Makel bedeuten würde. Ja, dass das sogar eine Strafe von Gott sei, wenn man keine Kinder hat. Hingegen heißt es hier in Vers 7 ausdrücklich, dass dieses Ehepaar ein Leben führt, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach dem Willen Gottes. Und trotzdem haben sie den Kummer, dass sie keine Kinder haben. Meine Schlussfolgerung: Offensichtlich schützt auch aufrichtig gelebter Glaube nicht vor Kummer. Es gibt andere biblische Beispiele wie Abraham und Sarah, 1. Mose 18 oder Elkana und Hannah im 1. Samuel. Hier wird uns berichtet, dass Zacharias eine außergewöhnliche Begegnung hat. Weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einem Engel begegnet ist. Offensichtlich war es ein echter Schreck, eine Angst, die ihn überkam, so eine Begegnung zu haben. Und es ist eine Begegnung, die sich ereignet an der Nahtstelle zwischen dem, was wir Altes Testament nennen, der erste Bund Gottes mit seinem Volk, und dem, was wir Neues Testament nennen. Hier geht es um mehr als eine persönliche Verheißung. Ja, es wird ein Sohn verheißen, aber es geht um mehr. Es geht um den Vorboten einer neuen Zeit. Schon angekündigt bei Malachi, dass einer wie Elia kommen wird, als Vorbote des Herrn. In Vers 13 heißt es dann: Der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Bei dem Bericht über das, was Zacharias erlebt hat, geht es mir heute um den Aspekt oder die Aspekte, die auch Elisabeth betreffen. Sicherlich hat nicht nur der Zacharias, sondern auch Elisabeth um ein Kind gebetet, mehr als einmal. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Wie viel Zeit liegt da wohl zwischen dem Gebet und der Erhörung? Wie viel Energie haben die da reingesteckt, Gott zu bitten und zu warten? Wie viel Hoffnung, wie viel Bangen steckt da drin? Und wahrscheinlich auch Tränen und Enttäuschung, Frust. Und jetzt sind sie zu alt. Resignation. Nochmal einige Worte aus Psalm 142, den wir eben schon gehört haben. Ich schreie zum Herrn, so laut ich kann. Ich bitte den Herrn um Hilfe. Ihm klage ich meine Not. Ihm sage ich, was mich quält. Auch wenn ich selbst allen Mut verliere, du, Herr, weißt, wie es mit mir weitergeht. Zu dir, Herr, schreie ich. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Mit dir habe ich alles, was ich zum Leben brauche. Ich vermute, dass Elisabeth mehr noch als Zacharias auch eine lange Zeit der Krise durchlebt hat. Nochmal zur Erinnerung, Krise ist der Höhepunkt oder auch der Wendepunkt einer gefährlichen Lage oder Entwicklung. Haben Sie selbst möglicherweise eine ähnliche Phase hinter sich? Oder durchlebe ich sie gerade? Was macht mir zu schaffen? Was bedrückt mich? Und was mich da bedrückt, wie beeinflusst das meine Beziehung zu Gott? Wie spielt das in die Beziehung zu Gott hinein? Wir nehmen uns ungefähr 2 Minuten Zeit. Lassen Sie die biblischen Worte auf sich wirken und nach etwa 2 Minuten werde ich sagen, bitte wenden Sie mir Ihre Aufmerksamkeit wieder zu. Also, 2 Minuten etwa Zeit. Bitte wenden Sie mir nun Ihre Aufmerksamkeit wieder zu. Ich lese weiter ab Vers 23. Als seine Dienstwoche im Tempel beendet war, ging Zacharias nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte, Gott hat meinen Kummer gesehen und die Schande der Kinderlosigkeit von mir genommen. Als Elisabeth im 6. Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Dann wird berichtet, wie der Engel zu ihr kommt und ihr die Botschaft überbringt, dass sie schwanger werden wird. Ich lese weiter ab Vers 34. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 6. Monat. Und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Ich stehe ihm ganz zur Verfügung. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du, denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. In guter Hoffnung ist Elisabeth nun. Das heißt, sie zog sich 5 Monate zurück. Sie war für den Menschen gering geachtet, aber nicht von Gott. Ausdrücklich heißt es, nicht von Gott gering geachtet. Und dann heißt es in Vers 25, sagt sie: Gott hat meinen Kummer gesehen und die Schande der Kinderlosigkeit von mir genommen. Das ist Elisabeths Bekenntnis zu diesem Gott und ihr Lobpreis. Gott greift ein. Die alten Gebete, die schon vielleicht so lange her sind, die hat Gott erhört. Was geht da wohl vor in Elisabeth? Und warum zieht sie sich eigentlich zurück? Sie wird schwanger und zieht sich 5 Monate aus der Öffentlichkeit zurück. Warum eigentlich? Wagt sie den Schritt in die Öffentlichkeit dann erst nach Marias Besuch? Kurz davor muss das erst gewesen sein. Zu der Situation Maria und dem Engel. Maria ist ja inzwischen selber schwanger. Das hat sie von dem Engel angekündigt bekommen. Nun wird sie schwanger. Und sie ist in einer schwierigen Situation. Der Engel hat ihr gesagt, dass Gott dieses Kind in sie hineingepflanzt hat. Aber die Nachbarn haben nichts von einem Engel gehört. Die Nachbarn denken was ganz anderes. Und Josef muss auch was ganz anderes denken. Sie hat eine schwierige Situation zu verarbeiten. Vielleicht geht sie auch deshalb zu Elisabeth, um mit ihr darüber zu sprechen. Maria kommt also. Und die Elisabeth, die wird durch den Besuch von der Maria ermutigt, sehr ermutigt. Und sie, die so lange mutlos gewesen ist, wird nun selbst zur Ermutigerin. Vers 45. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir angekündigt hat. Inmitten aller möglichen Fragen und Schwierigkeiten wird hier mehrfach das eine deutlich. Gott greift ein. Für ihn ist nichts unmöglich. Vers 37. Tatsächlich. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott steht zu seinem Wort. Wir nehmen uns wieder etwa 2 Minuten, lassen wir das auf sich wirken, und nach etwa 2 Minuten werde ich dann wieder sagen, um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Bitte wenden Sie mir nun Ihre Aufmerksamkeit wieder zu. Vers 57. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott ihr einen so großen Beweis seiner Güte gegeben hatte. Als das Kind 8 Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu. Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber die Mutter sagte: Nein, er soll Johannes heißen. Sie wandten ein: Warum denn? In deiner ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Sie fragten den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb: Er heißt Johannes. und sie wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen, und sofort fing er an, Gott zu preisen. Da ergriff alle Nachbarn ehrfürchtiges Staunen, und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die davon hörten, dachten darüber nach und fragten sich, was wird aus dem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Besonderes mit Johannes vorhatte. Erfüllte Hoffnung und Fortsetzung folgt. Elisabeth wusste offensichtlich davon, dass der Engel mit Zacharias über die Namensgebung gesprochen hatte. Deshalb darf man wohl auch annehmen, dass Zacharias, auch wenn er stumm war und Ehemänner manchmal nicht so viel mit ihren Frauen sprechen, dass Zacharias trotzdem seiner Frau alles mitgeteilt hat, was der Engel ihm gesagt hatte. Er hatte ja dieses Schreibtäfelchen und konnte sich da verständigen. Der Name Johannes bedeutet, wenn man ihn aus dem Hebräischen übersetzt, Johanan, dann bedeutet der, Gott ist gnädig oder Gott ist barmherzig. Und sie lassen, so wie es vorgeschrieben war und üblich war, dieses Kind beschneiden. Die Beschneidung bei dem kleinen Jungen ist das Bundeszeichen, was Gott angeordnet hat für die Männer im Volk Israel. Und das, was hier von Güte gesagt wird, geht im Wort Ursprung zurück auf das, was im Alten Testament als Bundestreue Gottes gilt. Das heißt, Gottes Treue, der sagt, ich habe mit euch einen Bund geschlossen. Die Beschneidung sollt ihr durchführen, damit das allen deutlich ist, dass ihr zu diesem Bund gehört. Und ich, so sagt Gott zu dem Volk, ich stehe treu zu meinem Bund. Was auch kommt, ich stehe zu meinem Bund. Ich bin mit euch, ich bin da. Und genau das ist der Grund, weshalb das jetzt alles geschieht. Weil Gott nämlich die alten Verheißungen jetzt wahr werden lässt. Und da gehört nun das persönliche Schicksal von Zacharias und Elisabeth mit hinein. Aber das gehört in dieses große Bild der Treue Gottes zu seinen Verheißungen und das große Bild, dass Gott in der Weltgeschichte handelt und dass er Menschen mit da hineinnimmt und mit ihnen handelt. Also, die Geburt von Johannes ist mehr als nur die Erfüllung einer persönlichen Verheißung, sondern sie ist die Erfüllung eines Teils der Heilsgeschichte, die Gott schon angekündigt hat. Wir nehmen uns noch mal einen Augenblick, um zu sehen, zu hören, zu spüren, was entdecken wir an dieser Szene? Was kommt uns nahe? Und was entdecken wir möglicherweise dabei auch an uns selbst? Bitte wenden Sie mir Ihre Aufmerksamkeit wieder zu. Diese Krise endet offensichtlich mit einem Happy End. Das kinderlose Ehepaar kommt doch noch zu dem lang ersehnten Nachwuchs. Meine Frau und ich darf das mal so sagen, wir haben keine Kinder. Das haben wir uns nicht selbst ausgesucht, das ist anders als ursprünglich gedacht. Krise? Also die Gabi und ich, wir haben das sicherlich unterschiedlich erlebt, in unterschiedlichen Phasen. Heute sagen wir, es ist Gottes Sache und es ist gut so. Das sagen wir aber heute rückblickend. In der Situation haben wir das nicht immer so gesagt. Also so freimütig zu sagen, ja, es ist gut so. Jawohl, Gottes Sache war es sowieso, das ist klar. Aber es ist gut so, können wir jetzt rückblickend sagen. In der Situation kann man nicht immer sagen, es ist gut so. Warum? Ist eine offene Frage, die uns auch nicht länger bewegt. Es gibt oft keinen einsichtigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung oder Wirkung und einer Ursache. Vielleicht entspringt die Frage nach dem Warum viel häufiger unserem menschlichen Bedürfnis nach Erklärung als dem, dass man es wirklich wissen müsste. Es gab in manchen Situationen, über die wir heute lachen, gab es Prophetien an uns, also wo Leute uns Prophetien gegeben haben, die interessanterweise sich dann auch innerhalb von wenigen Tagen widersprachen. Was mir zeigt, dass wir Menschen in Krisen, auch wenn wir anderen in Krisen beizustehen versuchen, schnell versucht sind, eigene Gedanken für Gottes Gedanken zu halten. Das große Bild, das Gott von unserem Leben zeichnet, das sehen wir immer nur ausschnittweise. Es gibt eine nette Begebenheit, die ich an der Stelle einflechten möchte. Und zwar hat über einige Zeit eine afrikanische Familie bei uns gewohnt. Und die zwei kleinen Jungs, noch im Kindergartenalter, kamen eines Tages zu Gabi und sagten: Gabi, wir wollen eine Schwester. Und Gabi sagte: Tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Geht doch mal, sprecht mal mit Mami und Papi drüber. Die ließen nicht locker, die zwei. Also sagte Gabi: Gut, wir legen was aus für den Storch. Am nächsten Morgen, aber nicht mehr jetzt, jetzt ist es zu spät, das war abends. Am nächsten Morgen standen sie ganz früh in der Tür und sagten: So, jetzt aber, ne? Gabi holte Zucker aus dem Schrank, um ihn aufs Fensterbrett zu streuen für den Storch. Das war aber weißer Zucker und die sagten: Wir wollen aber eine braune Schwester. Also nahm Gabi den braunen Kandiszucker, legte den auf die Fensterbank. Wenige Tage später regnete es und der Zucker war verschwunden. Und ob sie es glauben oder nicht, 9 Monate später bekamen die zwei eine Schwester. Das ist nicht erfunden. Es gibt noch einen Nachtrag zu dem Ganzen. Die Schwester war schon geboren und die Mutter und Gabi saßen im Wohnzimmer und unterhielten sich nachmittags und ein Kleiner spielte da mit seinen Bauklötzen oder Lego und die unterhielten sich und es ging eben auch um unsere Kinderlosigkeit. Auf einmal stand der Kleine auf vom Spielen, kam ganz treuherzig an den Tisch und sagte: Gabi, vielleicht solltet ihr es auch einmal mit dem Storch probieren. Nicht jede Lebensgeschichte hat in jedem Punkt ein Happy End, ein sichtbares. Auch nicht in der Bibel. Die Lebensgeschichte von Johannes dem Täufer endet nicht mit einem Happy End. Johannes der Täufer wurde verhaftet und hingerichtet. Und trotzdem gilt, dass Gott seinen Heilsplan durchführt. Und trotzdem gilt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und dass Gott, für Gott nichts unmöglich ist, gilt erst recht für diese große, für diese tiefe Wahrheit, dass er uns in Jesus Christus seine Liebe erwiesen hat. So wie es im Römerbrief heißt. Wo gesagt wird, dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann. Das ist felsenfest sicher. Advent heißt Ankunft. Wo soll Gott eigentlich bei Ihnen ankommen? Was ist die Situation, von der Sie erhoffen, dass Gott dort hineinwirkt, dass er dort ankommt? Abschließend zwei Aspekte. Vers 37. Für Gott ist nichts unmöglich. Nichts ist unmöglich. Gott sagt das. Toyota oder wer auch immer machen alle möglichen Rückrufaktionen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Gott braucht keine Rückrufaktion. Was Gott sagt, das macht er auch. Und das klappt auch. Zweitens. Schaue auf das große Bild. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Und natürlich, wir können nicht das ganze große Bild sehen, aber wir können versuchen, von dem Ausschnitt, von unseren Scheuklappen, den Blick zu öffnen. Uns den Blick öffnen zu lassen von Gott für seinen Horizont. Gott hat den Messias, den Retter gesprochen, den Retter geschickt, so wie er es versprochen hatte. Aber so wie dieser Retter kam, hat ihn erstmal niemand erkannt oder kaum einer. Johannes der Täufer, ja, weil es ihm extra gezeigt wurde. Aber sonst war es völlig anders, als es erwartet wurde. Die Menschen hatten sich völlig anderes vorgestellt, wie Gott seine Verheißung erfüllen würde. Aber er hat sie erfüllt, nur anders, als es jeder erwartet hatte. Nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, so hat Bonhoeffer es mal formuliert, aber alle seine Verheißungen. Das bedeutet also, nicht alle unsere Erwartungen, nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott. Damals nicht und heute nicht. Aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Damals und heute und in Zukunft auch. Halte dich an Gott, er hält dich. Und um dieses große Bild geht es in den Liedern, die wir jetzt singen. Um das große Bild, dass Gott selber eingreift und handelt und dass er Geschichte macht, wo er uns mit hineinnimmt, ihr könnt gern schon nach vorne kommen, wo er uns mit hineinnimmt und sagt, das ist meine Geschichte mit der Welt. Und da seid ihr eingeladen, Teil dieser großen Geschichte zu sein. Halte dich an Gott. Er hält dich an.